beim Singen nicht allzu viel schiefer reingehauen. Ich höre nämlich wirklich nicht viel. Ich habe das Gefühl, als hätte ich Watte in den Ohren. Die Nebenhöhlen sind total zu, also seid nachsichtig mit mir.
Ja, Vater, ich danke dir für diesen Morgen, den wir haben dürfen. Herr, wir sind wegen dir hier. Wir wollen hören, Herr, was du zu sagen hast. Und Herr, du bist heilig. Und du willst, dass wir ganz neu in die Furcht Gottes hineinkommen und erkennen, wer du wirklich bist. Du bist der Schöpfer des Universums, der über allem thront, der alles geschaffen hat. Und du liebst uns. Du hast Sehnsucht nach uns. Herr, das ist so viel Ehre und so viel, dass wir das gar nicht begreifen können, Herr. Herr, oft gehen wir damit um, als wäre das nichts. Herr, vergib uns. Gib uns ganz neu diese Ehrfurcht vor dir, Herr. Dass dein Heiliger Geist uns ganz neu offenbart, welche Majestät und Herrlichkeit du bist, Herr. So gebe ich dir jetzt diesen Gottesdienst und sprich du zu uns, Herr. Amen. Ja, ich habe hier angefangen mit dem Korintherbrief. Und mir ist es immer wieder wichtig zu sagen, Gott hat uns die Bibel nicht in Versen und Kapiteln gegeben, sondern in Büchern, in Briefen, vielleicht auch Chroniken gibt es auch noch. Also das hat einen Zusammenhang und oft ist es ja so, dass Verse aus der Bibel genommen werden und werden aus dem Zusammenhang gerissen und man macht irgendwas daraus, was eigentlich der Schreiber oder was Gott damit gar nicht meint. Jedes Stück oder alles, was in der Bibel geschrieben hat, das hat einen Autor, es hat eine Adresse, es ist an jemanden gerichtet und es hat einen Anlass und einen Zweck. Die fünf Bücher Mose zum Beispiel, da werden die großen Taten Gottes beschrieben. Es wird da von der Befreiung Israels aus Ägypten gesprochen und ja, es wird berichtet über den Einzug in das verheißene Land. Die 10 Gebote sind da enthalten, die sogar in unterm Grundgesetz irgendwann mal die Basis waren. Was immer mehr verloren geht und wo immer mehr Dinge herausgenommen werden. Und das ganze Gesetz ist in den 5 Büchern Mosen enthalten, hunderte von Gesetzen, wo viele sagen, das ist gesetzlich, aber das war zu der Zeit ein Wunder, weil Gott das ganze Zusammenleben des Volkes geregelt hat. Es gibt nichts, woran er nicht gedacht hat, wie man miteinander umgeht, wie man Streitigkeiten schlichtet und selbst Dinge wie, wenn du einen Balkon auf dem Dach hast, mach ein Geländer dran, damit keiner runterfällt. Solche Sachen, alles das unwahrscheinlich, was da schon zu dieser Zeit in diesem Buch alles drin stand. Das regelt das Verhältnis zu Gott, wie Gott angebetet werden möchte. Dass die Beschreibung darin, wie die Stiftshütte aussehen sollte, die Wohnung damals, wo Gott mitten unter seinem Volk leben wollte. Und die haben eben diese Stiftshütte gebaut. Und die Menschen damals hatten nicht mehr am Anfang. Und das, diese 5 Bücher Mose nannten sie das Gesetz. Das Gesetz des Herrn und es war ein Segen. Und wir lesen das in Psalmen. Wie die Psalmsänger darüber gedacht haben. Wohl dem, der seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Das war Psalm 1. Im Psalm 40, Vers 9 steht, deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich. Und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Ich glaube, es ist heute noch wichtig für uns. elektronischen Bibel gesucht. Aussagen in der Richtung finden wir allein in dem Psalm 30, die dieses Gesetz loben und sagen, wie viel Wertschätzung da drin lag. Und hier geht es darum, dass dieses Gesetz Gottes unser Herz erreichen muss. Wenn wir das mit unserem Verstand erfassen, das reicht nicht. Es soll so tief in uns drin sein, dass unser Leben einfach davon geprägt ist, dass ich in jeder Situation dieses Gesetz im Hintergrund habe und Gott sagt mir, was ich tun kann, wie ich leben soll. Das ist jetzt nur ein Beispiel. In unserem Fall geht es um einen Brief, den wir im Moment durchlesen, den Paulus an die Korinther schreibt. Und der Anlass war, dass die Gemeinde ziemlich heftige Probleme hatte. Sünde hatte sich breit gemacht. Viele Dinge in ihrem Leben. Und wenn wir zurückgucken, in den Bericht in der Apostelgeschichte, da steht, und der Herr sprach, Apostelgeschichte 18, 9 und 10, und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Paulus war 18 Monate in Korinth und hat sie gelehrt. Ja, sie haben sich wahrscheinlich fast täglich getroffen und er hat ihnen das Evangelium gepredigt. Er hat ihnen versucht, all das, was er vermitteln konnte, nahezubringen. Und jetzt vielleicht ein bis zwei Jahre später ist er in Ephesus und muss hören, dass da ganz schlimme Dinge vor sich gehen. Paulus könnte jetzt hadern, könnte sagen, Gott, du hast doch gesagt, da habe ich ein großes Volk. Warum lässt du das zu, dass all diese Dinge, die da teilweise vielleicht schon verschwunden waren, wieder zurückkehren? Warum diese Mühe? Und dann kriegst du noch Vorwürfe gemacht, dann wird noch gezweifelt daran, dass ich ein Apostel bin, weil da irgendwelche andere Apostel auftauchen und irgendwelche andere Lehrer und Irrlehren verbreiten. Und in dieser Zeit, wo Paulus in Ephesus ist, ich habe das schon erwähnt, schreibt er diese vier Briefe, von denen wir nur zwei erhalten haben. Er schickt hier mit diesem ersten Brief, schickt er den Timotheus hin, der da bleibt und der Gemeinde hilft, Hilfestellung gibt, sie aufbauen möchte. Und später wird er dann selber hinkommen. Wir haben die letzten Male schon darüber gesprochen, dass Spaltungen in der Gemeinde waren, dass sie sich in Grüppchen aufgeteilt hatten, die verschiedene Dinge dachten, die verschiedene Leiter folgten. Es war Unzucht in der Gemeinde von der schlimmsten Sorte. Da war ein Mann, der hatte Verkehr mit der Frau seiner Mutter, seines Vaters, sorry, mit der Frau seines Vaters. Und Paulus sagt ihnen, Leute, ihr müsst diese Dinge aus eurer Mitte wegschaffen, weil diese Sünde ist wie Sauerteig, der alles durchdringt. Wenn das nicht beseitigt wird, hat das Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Wir haben letztes Mal, glaube ich, gesprochen, wo es ging um menschliche und göttliche Weisheit. Dass diese menschliche Weisheit das Kreuz zunichte macht. Dass es nicht darum geht, schöne Reden zu schwingen und gute Sätze zu formulieren. Sondern dass es darum geht, Gottes Wort, das Kreuz zu verkündigen. Das Evangelium. Und zwar so, wie es in der Bibel steht, und nichts wegzulassen. Wir haben gelesen, dass Paulus am Anfang sagt, ich danke Gott dafür, dass ihr so viele Gaben habt. Ihr seid so beschenkt durch den Heiligen Geist. Ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gabe. Und dennoch muss er ihnen sagen, was den Umgang miteinander betrifft, seid ihr absolut seelisch. Fleischlich. Ich muss euch behandeln wie unmündige und unreife Menschen. Jetzt wollen wir uns in den nächsten Kapiteln mal so ein bisschen anschauen, was Paulus da alles noch angesprochen hat. Ein paar Themen. Und viele dieser Sachen, die Paulus da anprangert, die würden in manchen Gemeinden heutzutage, würde man sagen, das ist Privatsache, das geht euch gar nichts an. Das ist mein Leben und da hat die Gemeinde nichts reinzureden. Paulus tadelt sie zum Beispiel, dass sie miteinander vor Gerichte ziehen, dass sie Rechtsstreite miteinander hatten und vor öffentliche Gerichte gingen und das dort klären lassen wollten. Und Paulus sagt ihnen, ihr werdet irgendwann nach dieser Zeit die Welt richten. Ihr werdet Engel richten. Ist uns das bewusst? Paulus sagt das hier. Und seid ihr nicht mal in der Lage, ein paar Streitigkeiten unter euch zu schlichten? Gibt es keinen Weisen unter euch, der Rat geben kann, damit Menschen, die zerstritten sind, zueinander finden? Was ist mit euch los, dass ihr da vor die weltlichen Gerichte ziehen müsst? Oder er sagt, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Anstatt diese Dinge in die Welt hinauszutragen und ein total schlimmes Bild der Gemeinde abzugeben. Später in 1. Korinther 13 heißt es, die Liebe erträgt alles. In 1. Korinther 6, Vers 12 lesen wir, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Alles ist mir erlaubt, bedeutet das jetzt, dass ich tun und lassen kann, was ich will? Ich bin frei vom Gesetz und mir ist alles erlaubt? Ja, wir sind frei vom Gesetz des Mose. Wir brauchen keine Opfer mehr darzubringen, weil Jesus für alle unsere Sünden starb. Deshalb habe ich das am Anfang gesagt, wir dürfen nicht Verse aus dem Zusammenhang reißen und daraus irgendeine Lehre machen. Ich kann mit einzelnen Versen jeden Unsinn belegen, den ich mir zurechtspinne. Aber Paulus schreibt diesen Brief im Zusammenhang. Wir müssen den Zusammenhang sehen. In einem Kapitel vorher schreibt Paulus, jeder aber, jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang haben sollt mit jemand, der sich Bruder nennen lässt und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Lästerer oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Das ist nicht, hier geht es nicht um Gesetzlichkeit, hier geht es nicht um Moral, um Bevormundung. Hier geht es darum, dass diese Dinge dem Teufel Anrecht geben, in die Gemeinde einzudringen. Wir schaffen ihm eine Rechtsgrundlage dafür, dass er Raum gewinnen darf in uns damit. Mit diesen Sünden. Er hat das Recht einzudringen, wenn wir diese Dinge tun. Und das, was der Einzelne tut, hat Auswirkungen auf die Gemeinde, habe ich eben schon erwähnt. Und Paulus bringt dieses Beispiel vom Sauerteig. Jesus hat dieses Beispiel auch schon gebracht. Das ist so ein kleines Klümpchen Sauerteig, kann eine Riesenmasse an Teig durchdringen. Und diese bösen Dinge dringen in die Gemeinde ein und zerstören sie. Und Paulus ist hier ganz klar und hart, wir sollen solche Leute meiden. Gemeindezucht, das sind Worte, die man heute in der Gemeinde kaum noch sagen darf. Weil das ist nicht mehr zeitgemäß, das macht man nicht mehr. Man muss immer schön die Leute bei Laune halten. Ja, niemand auf den Fuß treten. Ja, nichts etwas sagen, was den anderen beleidigen könnte. Aber das ist nicht die Bibel. Paulus geht hier ganz klar und hart vor. Die Gemeinde hat die Verantwortung, dass diese Dinge nicht in ihrer Mitte vorhanden sind, dass sie nicht eindringen. Und im nächsten Kapitel setzt Paulus noch eins drauf. 1. Korinther 6, Vers 9 und 10. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder werden weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Alles ist mir erlaubt? Nee, ganz sicher nicht. Das, was hier gemeint ist, alles ist mir erlaubt, ist, was neben diesen Ordnungen Gottes ist, da gibt es Dinge, die sind mir erlaubt. Aber dennoch sind Dinge, die vielleicht in Ordnung sind, von der Bibel her, können dennoch schlecht sein, wenn sie den anderen zu Fall bringen. Aber da kommen wir später noch zu. Ist dann jemand, der die Ehe gebrochen hat oder wie ich, einer, der eine Scheidung hinter sich, ist er dann verloren? Nein, es geht hier nicht um die Vergangenheit. Es geht nicht darum, was wir irgendwann getan haben. Weil Paulus schreibt hier im nächsten Vers, und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wenn Gott uns Vergebung zuspricht, dann ist das weg, versenkt im tiefsten Punkt des Meeres. Die Menschen sind es immer wieder, die danach fischen. Es geht hier um Menschen, die sich Christen nennen, sich bekehrt nennen und weiterhin diese Dinge tun. Permanent diese Dinge tun, obwohl sie genau wissen, will das nicht. Die Korinther hatten Probleme mit Unzucht. Und Paulus sagt in Vers 15, wisst ihr nicht, dass ihr zum Leib Christi gehört und dass damit auch euer Körper ein Teil seines Leibes ist? Wir sind Glieder am Leib Christi, Glieder in der Gemeinde. Und Paulus sagt hier, wenn hier einer zur Hure geht, dann werdet ihr ein Leib mit ihr. Aber wir sind doch mit dem Herrn verbunden. Sein Geist und unser Geist sind verbunden. Wie könnt ihr dann diesen heiligen Leib so beschmutzen? Dieser Leib, der gereinigt ist, gerechtfertigt ist. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das müssen wir uns vorstellen. Ein Teil der Dreieinigkeit ist in uns drin. Ein Teil Gottes. Ich glaube, das verstehen kann man das nicht. Aber das ist die Wahrheit. Sein Heiliger Geist ist in uns und er möchte in uns wohnen, er möchte in uns leben. Und er fühlt sich nicht wohl, wenn diese schmutzigen Dinge geschehen. Und er sagt, wenn wir Unzucht treiben, alle andere Sünde ist außerhalb vom Leib. Lüge oder irgendwas in der Richtung, aber Dinge, die im sexuellen Bereich geschehen, die geschehen direkt an meinem Leib, direkt am Körper, der Gott gehört. Ich lese nochmal Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wie konnte es dazu kommen, dass vorehelicher Geschlechtsverkehr oder außerehelicher Geschlechtsverkehr in der Gemeinde normal ist? Oder dass keiner mehr darüber redet? Dass es totgeschwiegen wird, dass man sagt, ihr seid doch rückständig. Das ist heute eben. Hat Einzug in die Gemeinde gehalten, hat die Gemeinde verunreinigt. Pornografie ist statistisch gesehen in der Gemeinde fast so viel verbreitet wie außerhalb. Menschen haben Probleme damit, sich die schmutzigsten Sachen im Fernsehen, im Video, im Computer und überall anzuschauen. Ich weiß nicht, was die Kinder sich so alles angucken. Die haben die Möglichkeit, die nehmen das Handy raus und ein Klick und schon sind sie drauf. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es eine riesige Gefahr ist. Und es ist lieblos, diesen Menschen vorzuenthalten, dass sie ihre Errettung verspielen können. Paulus ist hier ganz klar. Es geht hier nicht darum, das ist kein Kavaliersdelikt. Paulus sagt, wenn ich in diesen Dingen drin bleibe, werde ich keinen Anteil haben. Es ist mir schwer gefallen, diese Predigt vorzubereiten, aber ich kann da nicht dran vorbei. Weil ich denke, dass da so viele Menschen getäuscht sind, die in Gemeinden sitzen und keiner predigt darüber und sie fühlen sich sicher. Also werden sie irgendwann eine böse Überraschung erleben. Deshalb ist es wichtig, dass wir das ansprechen. Gott ist gütig, er vergibt alles. Aber er lässt sich nicht verspotten. Dann kommt hier ein Kapitel, Kapitel 8. Da geht es um Götzenopfer. Wir haben darüber gesprochen, ganz am Anfang, dass es in Korinth sehr viel Götzendienst gab, also in dieser Stadt Korinth. Sie beteten die Götter Griechenlands und Roms an, einschließlich Poseidon, dem Gott des Meeres, und Aphrodite, die Göttin der Liebe. Wir haben erwähnt, dass die so einen Aphrodite-Tempel in Korinth hatten, wo 2000 Priesterinnen waren, bei denen der Lobpreis da drin bestand, Geschlechtsverkehr mit den Menschen zu haben. Das war der Lobpreis. Und inmitten dieser Dinge lebte diese Gemeinde. Und diesen heidnischen Göttern wurde auch geopfert. Und jetzt ist meine Vermutung, dass die Tiere geschlachtet haben und das Blut wurde den Götzen dargebracht und quasi wie in einer Zeremonie haben die Menschen dann das Fleisch gegessen. Und dieses Fleisch wurde scheinbar auch auf dem Markt angeboten. Und darum ging es hier in diesem Teil. Ich lese das mal vor. 1. Korinther 8, Vers 4 bis 7. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt, außer dem einen. Denn wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf der Erde, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Ja, Götzenopferfleisch, das ist ja heutzutage nicht mehr aktuell. Können wir einfach weiterblättern, oder? Nee? Nee, hier im Thema geht es eigentlich um mehr, um was anderes. Wir kommen auf den Vers zurück, den ich eben vorgelesen habe. Alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Hier geht es um meine Erkenntnis, meine Freiheit im Herrn. Es geht um das Gewissen und um Rücksichtnahme. Nicht alle hatten den gleichen Erkenntnisstand. Es waren noch Leute in der Gemeinde, die waren frisch bekehrt und die hatten noch nicht die Reife und die hatten nicht die Sicherheit. Paulus hat gesagt, ja, wenn du das Fleisch mit reinem Gewissen essen kannst, dann ist es. Es sind nur Götzen. Wenn aber eines deiner Geschwister, das vielleicht die Erkenntnis nicht hat, anwesend ist, dann lass es. Verzichte darauf, damit das Gewissen des anderen nicht befleckt wird. Der sieht dich essen und sagt, er denkt, ich kann das auch tun. Aber er hat nicht die Sicherheit, er hat nicht die Freiheiten, er hat ein schlechtes Gewissen. Und die Bibel sagt immer oft, dass wir Acht geben sollen auf unser Gewissen, dass wir das nichts tun, was unser Gewissen befleckt. Und Paulus sagt, bevor ich das tue und den anderen in Versuchung führe, werde ich lieber Vegetarier. Erst mein ganzes Leben kein Fleisch mehr. Und er sagt dann, wir alle haben Erkenntnis und Weisheit, aber Erkenntnis, die rücksichtslos ist, die bläht auf. Aber die Liebe, die erbaut, geht nicht um nackte Erkenntnis und Wahrheit, sondern in der Bibel geht es bei Erkenntnis immer darum, dass die Erkenntnis wirklich erbaut und weiterbringt. Und nicht um Wissen oder ich weiß mehr wie du und lass dir das mal gesagt sein, sondern es geht darum, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen. Wenn unsere Freiheit, und wenn sie noch so gerechtfertigt ist, andere in Versuchung bringt, dann handeln wir lieblos und bringen die anderen in Gefahr. Ich habe jetzt keine Beispiele, wie das in unserem Leben aussehen kann. Aber ich denke, es kommt uns vielleicht irgendwann in den Sinn, wenn wir in so einer Situation sind, dass man Rücksicht aufeinander nimmt. Es könnte zum Beispiel einfach nur ein ganz banales Beispiel. Ich weiß, da ist einer, der war alkoholsüchtig. Wir gehen in ein Restaurant und dass es einfach darum geht, dass ich jetzt in seiner Gegenwart mir einfach dann eine Cola bestelle, anstatt mir einen Wein zu bestellen. Nur ein dummes Beispiel, was damit zu tun hatte, dass ich dem anderen Rücksicht nehme auf den anderen. Gott sieht immer den ganzen Leib, nicht nur die Summe von Gliedern. Es geht ihm darum, dass dieser Leib in Einheit funktioniert und dass wir uns als Einzelne nicht immer so fürchterlich wichtig nehmen. Es geht darum, dass wir so leben, dass wir wirklich zusammen funktionieren. Ich glaube, das macht Einheit aus. Deshalb hat Jesus gesagt, dass wir den anderen höher schätzen sollen als uns selber. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht so wichtig nehmen. In dem Sinne, dass wir uns auch mal zurücknehmen können, wenn es dem anderen dient. Und dann kommen wir mal zu Kapitel 10. Da spricht Paulus von dem warnenden Beispiel, des Volkes Israel in der Wüste. Und damit bezieht er sich auf die ganzen letzten 6 Kapitel, die wir davor hatten. Er bringt hier ein Beispiel, um das zu verdeutlichen, was er gesagt hat. Ich lese mal 1. Korinther 10, Vers 1 bis 6. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott keinen Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Diese Dinge sind zum Vorbild für euch geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Zwei können in der Gemeinde nebeneinander sitzen. Der eine wächst im Glauben und sein Leben verändert sich für alle sichtbar. Andere, der sitzt daneben und ist der gleiche wie vor 5 Jahren. Kämpft mit den gleichen Problemen, mit den gleichen Dingen. Der eine betet vor jedem Gottesdienst: Herr, sprich zu mir, öffne mir die Augen und Ohren. Sprich durch den Bruder, der da vorne predigt. Sprich du durch ihn zu mir. Ich will hören von dir. Und der andere sitzt da und filtert jedes Wort mit seiner eigenen Erkenntnis und seiner inneren kritischen Haltung und verpasst das Reden Gottes, weil in seinem Filter natürlich er denkt, ich brauche eigentlich gar nichts, ich habe hier alles und ich kann alles beurteilen, ich weiß alles und geht an den Dingen Gottes vorbei. Alle im Volk Israel hatten die gleichen Wunder, Zuwendung Gottes erlebt. Die einen schauten sich ständig die Umstände an und waren sofort am Murren. Sie hatten gerade ein Wunder erlebt, gehen ein Stück weiter und murren, weil da irgendwas ist, was ihnen gerade nicht passt. Und die anderen, die hatten dieses tiefe Vertrauen auf Gott. Er versorgt. Es sieht im Moment doof aus, aber er hat es immer getan. Er wird uns auch jetzt versorgen. Ich freue mich schon, ich bin schon gespannt, wie er das Problem lösen wird. Im nächsten Vers lesen wir: Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Der Elberfelder steht, sie standen auf, um zu spielen. Sie gaben sich diesen nichtigen Dingen hin. Sie waren mit Gott unterwegs ins verheißene Land. Sie hatten nur Essen, Trinken und Spaß im Kopf. Gott hatte einen riesen Plan für sie, er hatte ihnen den mitgeteilt. Ihr sollt mein Volk sein, ihr kommt in ein tolles Land, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein, ich werde euch regieren. Werden tolle Zeiten miteinander haben. Und sie hatten nur diese nichtigen Dinge im Kopf. Kann es schlimmer kommen, als dass Menschen, erwachsene Menschen, auf der Straße mit dem Handy Pokémons hinterherrennen? Leute, lasst uns mal wach werden. Gibt es irgendwas, was noch sinnvoller, noch kaputter ist? Wir haben eine gottgegebene, begrenzte Lebenszeit. Und wir vertreiben sie, schlagen sie tot mit nichtigen Dingen. Zeit vertreiben. Ich will nicht sagen, dass man nicht, überhaupt nicht spielen soll oder spielen darf. Er gilt wieder das, was wir eben gelesen haben. Der zweite Teil von dem Vers. Alles ist mir erlaubt, aber es nicht, darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Da, wo diese Dinge mich einnehmen, Spielsucht, diese Sachen, wo ich Stunden um Stunden damit verbringe, das ist Götzendienst. Wenn ich mit den Dingen mehr Zeit verbringe als mit Gott, das muss ich mal hinterfragen. Gott hat auch mit uns einen Plan. Er möchte mit uns wohin? Er möchte, dass wir hier im Hinterland was bewirken. Und er sagt uns, es ist alles möglich, wenn ihr mir vertraut. Kalli hat eben einen interessanten Vers vorgelesen. Berge versetzen. Erstmal unsere Berge, die uns hindern, nach vorne zu gehen. Und dann vielleicht die Berge, die anderen hindern, zu Gott zu kommen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Ich war mal interessiert und habe mir das mal angeguckt, in 4. Mose 25. Da waren einige in Israel oder einige viele, die mit den Moor, die sich auf die Moabiter eingelassen hatte. Gott hatte ja sowieso gesagt, sie sollen sich nicht vermischen und nichts. Und sie trieben Unzucht mit denen und fingen an, deren Götter anzubeten. Und Gott war richtig sauer. Wir haben eben heilig, heilig gesungen. Ich glaube, wir wissen nicht, was es ist. Also sonst wäre vieles in unserem Leben anders. Gott befahl Mose, er soll alle Ältesten aufhängen und mit dem Gesicht zur Sonne hängen lassen, als Warnung. Und dann befahl er, dass jeder, der in der Familie Leute hatten, die sich darauf eingelassen hatten, sie mussten sie eigenhändig umbringen. Da kommen wir auf diese 23.000. Damit die Reinheit wiedergegeben war. Und einer, der hat sich besonders was getraut, der hat sich eine von den Moabiterinnen mitten ins Lager der Israeliten mit reingeschleppt und hat mit ihr in seinem Zelt Unzucht getrieben. Und einer der Priester, wo der heilige Zorn drauf kam, der kam dann mit seinem Spieß und hat sie beide durchbohrt. Und dann steht da, dass Gott von seinem Zorn abließ. Ich glaube, wir haben vergessen, dass Gott der gleiche heilige Gott ist wie damals. Er hat sich nicht geändert. Er hat auch seinen Geschmack nicht geändert. Er hasst diese Sünde noch immer wie damals. Er bringt uns nicht mehr reihenweise um. Aber ich glaube nicht, dass wir davonkommen damit, weil es gibt eine Ewigkeit. Gott hasst die Sünde abgrundtief. Er liebt uns und er möchte, dass wir aus dieser Sünde rauskommen. Und ich glaube, dass gerade Unzucht, dass diese Dinge in unseren Gemeinden, dass das mit der Hauptgrund ist, warum so wenig passiert, weil Gott sich einfach zurückzieht. Er sagt, hier kann ich nicht sein. Die weigern sich, in meine Ordnungen hineinzukommen. Und dann lesen wir in Vers 9. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht, so wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Das Volk murrte wieder mal gegen Gott und Mose und jammerte und sagte, das ist ein elendes Essen, was wir haben. Das muss man sich mal vorstellen. Gott versorgt sie jeden Tag mit Essen. Und sie wollen Schnitzel haben. Jammern darüber, dieses heilige Essen, was vom Himmel kam, was sie versorgt hat, mit, wahrscheinlich mit allen Vitaminen. Keiner ist krank geworden auf der ganzen Reise. Gott hat auf beste Weise für sie gesorgt. Und sie jammern und sagen, wären wir doch in Ägypten geblieben, bei den Fleischtöpfen. Sie sehen überhaupt nicht, dass sie auf dem Weg ins verheißene Land sind, dass das alles nur eine Übergangszeit, eine Wüstenzeit ist, die mal schwierig ist. Und ich glaube, jede Gemeinde hat so eine Wüstenzeit, wo es schwierig ist, wo es trocken ist. Aber Gott möchte, dass wir da mit Glauben durchkommen. Aber sie murren immer wieder. Ich habe das in der Bibel mal angestrichen. Das habe ich immer, murren 1, 2, 3 und so weiter. Es ist echt heftig. Und Gott wird sauer und schickt ihnen Schlangen, die sie beißen. Und sie sterben reihenweise. Oder nachher Mose, diese eherne Schlange aufrichtet. Und er nochmal zum Glauben auffordert. Guckt weg von eurem Biss, sondern guckt auf dieses Kreuz, will ich mal sagen. Dann werdet ihr nicht sterben. Das ist schwierig, von dem Problem wegzusehen. Auf Jesus, auf Gott, die Lösung. Was ist denn Murren? Murren stellt Gottes Versorgung in Frage. Letztendlich ist es Unglaube. Ich glaube nicht, dass Gott mich versorgt, dass Gott mich da rausholt. Es traut Gott zu, dass Gott mich in der Wüste verhungern lässt. Das ist meine Herzenshaltung. Das ist das eigentlich Schlimme daran. Und dann sagt Paulus, zum Schluss in Vers 11 und 12, alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeit gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Paulus war besorgt um die Korinther. Er hatte Angst, dass ihre Errettung auf dem Spiel steht. Er hat gesagt, ihr seid teuer erkauft. Ihr seid der Leib des Heiligen Geistes. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ihr sollt mit eurem ganzen Sein Gott Ehre machen. Gott ist heilig und lässt sich nicht spotten. Paulus sagt in Galatern mal, in Galater 6, Vers 7, macht euch nichts vor. Gott lässt sich nicht spotten, nicht Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Die Gegenwart Gottes ist in vielen Gemeinden verschwunden, weil Sünde nicht mehr Sünde genannt wird. Weil man alles angepasst hat, den Menschen angepasst hat, damit sie sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Man hat das ein falsches Evangelium verkündet. Und Paulus sagt, wer ein falsches Evangelium verkündet, der sei verflucht. Schreibt er auch, glaube ich, an die Galater. Am Ende, und wir gehen stark auf das Ende zu, wird es nur zwei Parteien geben, die Hure und die Braut. Und ich glaube, dass diese Dinge hier genau dahin führen, zur Hure. Weil es nämlich das Unechte ist, weil es das ist, was Sünde toleriert und sich dennoch christlich fromm nennt. Weil diese Hure wird eine religiöse Vereinigung sein. Ich weiß nicht, wer das sein wird. Ich will auch keine Prognosen abgeben. Aber ich glaube, dass diese Dinge, wo man Wahrheit ja, anpasst oder Wahrheit verrät, einfach Dinge ausklammert und sagt, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir finden irgendwo eine Einigkeit. Und da reduziert man das darauf, wir haben Jesus lieb und alles andere bleibt auf der Strecke. Hauptsache, wir sind in Einheit. Also tun wir mal alles weg, was die Einheit gefährdet. Was zurückbleibt, ist die Hure. Und die Braut wird zum Schluss makellos sein. Sie wird gereinigt werden, wie wir eben gesungen haben. Reinige mein Herz. Und das gilt nicht nur nach außen, sondern Gott sieht, was in unserem Herzen ist. Er sieht, was wir in unserem Kämmerchen abends machen. Er sieht das, was wir tun, wenn uns keiner sieht. Und vor allem, ob wir Dinge vortäuschen, die gar nicht in uns sind. Und der Heilige, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Und alles, was wir tun, muss er mit ansehen. Bei vielen Dingen fühlt er sich gar nicht wohl. Und er wird am liebsten gehen. Aber Jesus hat uns verheißen, dass er bleibt. Zumindest denke ich, solange wir nicht ganz abgeklitten sind. Es geht nicht darum, dass wir ohne Sünde leben. Aber es geht darum, dass wir das Verlangen haben, aus diesen Dingen rauszukommen. Jesus hat nie jemanden verdammt, der gefallen ist, der auf dem Herzen hat, ich will dir folgen und dann in Sünde gefallen ist. Das ist nie das Thema gewesen. Das sehen wir bei David, er hat sich auch einige Sachen erlaubt. Aber er hat Buße getan, hat gesagt, wie schlimm ich, das bringt mich um, vergib mir. Und da geht es um unser Herz oder ob wir hart sind und sagen, nee, da lasse ich mir jetzt nicht rein. Mein Ding und das bleibt so. Also wenn du mich haben willst, dann nur mit dieser Bedingung. Auf sowas lässt Gott sich nicht ein. Ich glaube, dass wir ganz neu die Furcht des Herrn entdecken müssen. Das ist mir auch sehr schwer gefallen, hier die Predigt, weil mich das ziemlich nochmal getroffen hat. Jesus sagt in den Sendschreiben, ich habe gegen dich und zählt dann Dinge auf. Und da geht es um Gemeinde. Er sagt, ich habe gegen euch, dass ihr diese Hure unter euch duldet. Gott möchte, dass wir Acht geben aufeinander und dass wir nicht zulassen, dass Unreinheit hier reinkommt. Dass wir die Augen zudrücken und sagen, Hauptsache wir haben unser Haus voll. Das interessiert Gott überhaupt nicht. Ich habe gegen euch, dass ihr Irrlehrer, falsche Propheten unter euch duldet. Lasst das nicht zu, dass hier ein falsches Evangelium verkündet wird, dass da irgendjemand von Haus zu Haus geht und falsche Dinge erzählt. Und die Gemeinde zu Fall bringt. Ich habe gegen euch, dass ihr lau seid, weder kalt noch warm. Wir brauchen einander. Und ich glaube, wir müssen ganz neu anfangen, Gott zu bitten, dass er uns zeigt, was notwendig ist, damit mehr Reinheit hier in unsere Mitte kommt. Dass die Dinge, die ihn zurückhalten, hier durchzubrechen, dass die aus unserem Leben verschwinden. Wir waren am Mittwoch auf der Schutzhütte da oben und haben Lobpreis gemacht und haben proklamiert hier über das Dorf übers Hinterland. Die Schutzhütte da oben konnte man so schön hier runter gucken, man hat unser Gemeindehaus gesehen hier. Konnte man sich so schön an dem Rebeschild da orientieren, das war direkt daneben und das war richtig gut. Es war schwierig erstmal reinzukommen, aber nachher habe ich empfunden, es war gut. Es hat was bewirkt. Weil wenn wir den dunklen Mächten Einlass in unsere Mitte gewähren, indem wir diese Dinge, die hier aufgezählt sind, tun, dann wird es nicht weitergehen. Und da ist der gefragt, der das bei dem anderen sieht und vor allem der weiß, da habe ich da unten Kämmerchen in meinem Zimmer, in meinem Leben, das muss dringend ausgewischt werden. Und da können wir einander helfen. Ich glaube, dass wir das viel zu wenig tun. Der Johannes sagt mal, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander. Ich glaube, manche Dinge muss man bekennen, damit man da rauskommt. Weil es so schwer ist, Dinge hinter sich zu lassen, dass man Hilfe braucht von anderen. Ich hoffe, dass wir da in einer Einheit nach vorne gehen und dass wir ganz neu die Heiligkeit Gottes entdecken. Ich bin manchmal, wenn wir die Lieder singen, wie heilig, 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 wo ich manchmal Gänsehaut habe und denke, meine Güte, das ist die, ihr müsst eine Ehrfurcht diesen Raum erfüllen. Oder eben das Lied, heilig, heilig ist das Lamm Gottes. Berührt uns das nicht mehr, dann müssen wir uns prüfen. Müssen wir gucken, was ist los mit uns. Was ist los mit unseren Herzen? Sind wir so voll mit alltäglichen Dingen? Weil Gott sieht das. Und ich glaube, er ist traurig, wenn er weiß, hier die tun so, als würden sie mich anbeten, sind wo ganz woanders. Sind mit ihrem Herzen, mit ihren Gedanken wo ganz anders. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Lass uns weitergehen, lass uns gegenseitig ermutigen, ermuntern und nachfragen, wenn wir bei dem anderen was sehen. Und das auch zulassen, wenn Leute nachfragen, sagen, wie geht's dir? Und nicht irgendwie den Eindruck haben, lass mich doch in Ruhe, ich will nicht drüber reden. Wir haben da noch so viel zu lernen. Und ich schließe mich da voll mit ein. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du heilig bist. Du liebst uns so unendlich und du bist so traurig darüber, dass wir oft so gleichgültig sind, oft so, ja, so mit den Umständen beschäftigt, dass wir dich nicht mit Herzen anbeten. Du möchtest uns beschenken, du möchtest uns beschenken mit deiner Gegenwart, die spürbar ist. Deiner Gegenwart, die in der ganzen Umgegend spürbar sein wird, wenn du wirklich kommst und durchbrichst. Herr, ich bitte dich, dass du uns ganz neu wachrüttelst, uns ganz neu wieder Offenbarung schenkst über dein Wesen. Herr, dass wir wegkommen von dem Gedanken, dass du ein lieber Gott bist, der alle 5 Grad sein lässt. Du hast die Sünde wie vor 2.000, 3.000 Jahren. Da hat sich nichts geändert. Aber du liebst uns und du möchtest, dass wir aus diesen Dingen rauskommen. Dass wir da frei werden von diesen Dingen. Dass diese Belastungen nicht mehr auf unserem Leben sind. Weil das macht uns nicht glücklich. Ja, so bitte ich dich, dass du uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung schenkst, dass wir dich erkennen. Erleuchtete Augen des Herzens, damit wir wissen, welche wunderbare, herrliche Berufung auf unserem Leben liegt. Dass wir wissen, welches Erbe wir durch Jesus haben im Himmel. Dass wir wissen, welche Kraft du in uns hineingelegt hast durch deinen Heiligen Geist. Du hast gesagt, dass wir Berge versetzen können, wenn wir Glauben haben. Herr, wir wollen da hineinkommen, in diesen Glauben, dass du wirken kannst, dass du uns gebrauchen kannst, damit Frucht entsteht hier im Hinterland. Frucht, wie du sie haben möchtest, nicht volle Säle, sondern Menschen, die brennen für dich. Überführt sind von deinem Heiligen Geist, die in Reinheit kommen. Dass wir als Gemeinde der Welt zeigen, dass deine Gebote wunderbar sind. Dass alles, was du für uns hast, gut ist. Denn du bist gut alle Zeit. Du hast nur gute Gedanken über uns. Herr, wir geben uns dir ganz neu hin. Führe und überführe uns, lehre uns. So bitte ich dich für die kommende Woche, Herr, dass wir dich erleben im Alltag, in der Familie, im Beruf, in der Schule. Herr, du möchtest überall dabei sein. Du möchtest nicht nur einen kleinen Teil unseres Lebens haben, sondern du willst nicht weniger als 100%. Herr, vergib uns. Vergib uns, wenn wir immer wieder uns hängen lassen, uns ablenken lassen, uns vom Feind Dinge in die Ohren setzen lassen, dass wir frustriert sind an diese Dinge. Herr, wir brauchen deine Freude, deinen Frieden in unserem Leben, Herr, dass er sichtbar wird für die Welt. Ich danke dir, dass du Geduld mit uns hast und dass du mit uns angefangen hast und dass du das zu Ende bringen wirst mit uns. Dir sei Lob. Und